Das letzte Mal bei Das Septemberhaus.
Apparently, George was a bit of a dick. He killed children. Also, ja.
Ja, weiß ich doch.
Ich verstehe ja schon.
Ich meine ja nur, er hatte halt auch schlimmes Leben und so.
So, jetzt können wir das Luigi-Brett mal auspacken. Hm. Wow.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Let's Po, eurem Lieblings-Krimi- und Horror-Podcast und natürlich auch zu eurer Lieblings-Quiz-Show. Heute bei mir im Studio ist der liebe Jascha.
Hallo, schön hier sein zu dürfen.
Jascha, wie gut kennst du dich eigentlich mit Messern aus?
Ist das strafrechtlich relevant, was ich jetzt antworte?
Vielleicht.
Man kann Messer mit Messern schneiden. Die tun ein bisschen weh, wenn man sie verkehrt rumhält. Mhm. Die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Ja, okay.
Also man könnte sagen, ich habe ein solides Messerwissen.
Man könnte sagen, du bist ein wahrer Messerexperte, ja?
Ja, ich werde meinen messerscharfen Verstand einsetzen, um das vermutlich anstehende Quiz zu beantworten.
Ausgezeichnet. Ja. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so zurechtgeschnitzt haben für dich an Fragen.
Oh.
Frage 1. Welcher Teil eines Messers wird als Kropf bezeichnet?
Kropf?
A. Ja, der vordere Teil mit Schneide. B. Die Verdickung zwischen Klinge und Griff. Oder C. Das Ende des Griffs.
Ich finde, Kropf klingt eher wie irgendwas, was ich mit dem Messer schneiden will. Aber ich glaube, es ist das dicke Ding zwischen Griff und Klinge.
Das ist absolut richtig.
Hurra!
Frage 2. Welche Stahlart ist besonders korrosionsbeständig? A. Kohlenstoffstahl, B. Werkzeugstahl oder C. Edelstahl?
Ich würde sagen Edelstahl.
Auch das ist absolut richtig.
Richtig mies. Uns sind letztens ein paar Werkzeuge gerostet oder haben so Rost angesetzt.
Ja?
Ja, so ein Schraubenzieher, den wir irgendwo mal an der Luft liegen hatten. Da dachte ich auch, was für ein Tant ist das?
Ja. Schrott, würde ich sagen.
Schrott.
Frage Nummer 3. Was beschreibt der Begriff Full Tang bei einem Messer?
Was für ein Ding?
Full Tang.
Tang?
Tang.
Tang?
Ja.
T-A-N-G.
Tang.
Tang.
Full Tang.
Okay.
Ja. A. Die Klinge geht vollständig durch den Griff hindurch. B. Das Messer hat eine besonders scharfe Spitze. Oder C. Die Klinge ist hohlgeschliffen.
Ich glaube, das Messer geht durch den ganzen Griff durch, die Klinge.
Bist du ganz sicher?
Ich glaube, ja.
Das ist richtig.
Ding, ding. Nice.
Frage 4. Welches Messer wird typischerweise in der japanischen Küche für Fisch verwendet? A. Das Nakiri. B. Das Yanagiba. Oder C, das Santoku. Ich habe bestimmt alles furchtbar ausgesprochen. Es tut mir sehr leid, wenn ihr Japanisch könnt.
Unsere Höris können alle Japanisch.
Sicherlich.
Boah, ich habe keine Ahnung.
Dann müssen sie wohl raten.
Kannst du sie nochmal vorlesen?
Ja. A, Nakiri. B, Yanagiba. Und C, Santoku.
Ich sag mal A.
Also Nakiri?
Ja.
Das ist leider falsch.
Oh.
Es wäre das Yanagiba gewesen.
No.
Zumindest sagt ChatGPT das.
Yanagiba ist es halt so.
Oh, wow. Okay. Bevor das hier ausartet, die letzte Frage. Wie nennt man das regelmäßige Nachschärfen eines Messers auf einem Wetzstahl? A. Schleifen, B. Abziehen oder C. Polieren?
Ich hätte Wetzen gedacht.
Tja, das steht aber nicht zur Auswahl.
Oh Mann. Warte, wie heißen die Dinger?
Schleifen, abziehen oder polieren? Auftragen, polieren.
Ich hätte jetzt gedacht, man schleift doch ein Messer. Ja, schleifen würde ich sagen.
Das ist leider falsch.
Was?
Es wäre abziehen gewesen.
Abziehen?
Ja.
Ich kann mit dem Messer Leute abziehen.
Das stimmt.
Das ist ja frech. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, aber so ist es wohl.
Gut.
Gut. Das hast du aber relativ gut gemacht.
Ja, es stand auf Messerschneide, ob ich das gut mache oder nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Aber da bist du ja nochmal über die Klinge gesprungen.
Ja, gerade nochmal so. Warte. Das ist vollkommen falsch.
Ja, eigentlich schon, ne? Aber in Sprichwörtern bin ich auch sehr, sehr gut, wie man von Petmos Podcast weiß.
Da haben Mona und du was gemeinsam.
Das ist furchtbar, ey. Jedes Mal sind wir so, wie heißt das? Ach so, ne? Nee. Ja, naja.
Vom Degen in die Raufe gekommen sind
wir. Vom Degen in die Raufe, genau.
Butter für die Seele.
Das ist Butter für die Seele. Und weißt du, was auch Butter für die Seele ist?
Unsere Steady-Unterstützis.
Ganz genau. Und wer sind die?
Das sind Eleonora Blackwood, Poetine, Talia Armitage, Irene Flabbergast, Quincy Crowley, Ophelia Marsh, Reginald Fitzroy, Mina Stapleton, Agatha Escott, Cecilia Moran, Arthur Chillingworth, Phileas Blackwood und Ariadne Hastings.
Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Viel, viel Liebe geht raus für euch. Ja. Dankeschön.
Ja, es ist super lieb von euch, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und den Podcast ein bisschen besser machen wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da findet ihr unseren Linktree-Link und dann natürlich auch unseren Steady-Link.
Wir haben nämlich in einem Küchenunterschrank noch einen ganzen Topf voll Liebe. Fertig vorbereitet.
Aber direkt neben dem Erdhaufen, meinst du?
Ja. Ich hoffe, der ist immer noch da.
Ja, ich hoffe auch. Den braucht man ja auch manchmal, ne?
Ja, den braucht man ab und zu. Also, da kriegt ihr auch noch eine Kelle von. Okay. Ich hatte totale Podcast-Demenz mal wieder. Ich habe vollkommen vergessen, was in den letzten Kapiteln passiert ist, liebe Isa.
Oh, das ist ja komisch.
Ja.
Ja, und jetzt?
Das ist ja komisch. Wie kann das sein?
Wie kann das denn sein?
Nein, ich habe eben nachgeschaut, worum es ging.
Ja.
Ja. Wir haben nämlich in der letzten Folge ziemlich viel mal wieder sehr, sehr Düsteres über die Familienverhältnisse von der lieben Margaret erfahren, was da alles so abging in puncto Gewalt und Erniedrigung.
Mhm.
Sehr, sehr unschön. Aber viel, viel spannender, was heißt viel spannender, aber nicht ganz so unerfreulich, sondern ein bisschen aufklärend war ja, was Margaret rausgefunden hat über die Geschichte des Hauses und über den Master Vale.
Das stimmt.
Den alten Slenderman haben wir nämlich kennengelernt am Anfang.
Ja.
Und dann ging es halt so ein bisschen um die Familie Vale. Ne? Und wir sind mittlerweile bei der Vermutung, dass das der Theodore, ne? Also das uneheliche, beziehungsweise aus vorangegangener Ehe.
Nee, uneheliche Kind.
Wirklich unehelich?
Ja.
Ach, guck mal.
Deswegen wurde er ja auch als Mustard bezeichnet.
Mustard. Lecker. Ja. Ja, sad, ne? Aber genau, es wird jetzt vermutet, dass Theodore dieser Langhans ist, den Margaret Doughton schon.
Langhans. Slendy von Slenderman.
Langhans Schlankmann möchte ich ihn nennen.
Langhans Schlankmann. Schön.
Aber immer gut gekleidet im Anzug. Also zumindest Slenderman. Den Master Vale haben wir jetzt nicht von den Klamotten her beschrieben bekommen, oder?
Nö. Nee. Irgendwie nicht.
Der ist einfach nur so ein spaddeliger
Typ mit sehr viel Knochen und offenen Wunden, wie wir gleich erfahren werden.
Und hasserfüllten, bluteingesprengten Augen.
Hass.
Ja.
Ja, der Hass ist real.
Oh, bevor wir reingehen, müssen wir nochmal ein Riesendanke sagen. Wir haben eine Postkarte gekriegt.
Ja!
Aus dem Land der Götter.
Aus dem Land der Götter, genau. Und der Götterkinder. Denn wir haben eine Karte von Ems bekommen.
Ja.
Ja, aus Griechenland. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut.
Ja, das ist richtig, richtig süß.
Ja, und ich habe natürlich sehr gefeiert als Kind des Poseidon, dass du so viel schwimmen warst.
Ja, sehr gut.
Ja, ja.
Es ist Griechenlandzeit. Ne? Wir kriegen ja über den Discord von Simon noch immer schöne Urlaubsfotos.
Ja.
Ist jetzt mittlerweile, glaube ich, wieder in Deutschland.
Ja.
Aber ja, Griechenland it is. Scheint ein sehr cooles Reiseziel zu sein. Und vielen, vielen Dank für die liebe Karte.
Ja.
Und die Nachrichten natürlich.
Natürlich.
So.
Ja, ich würde sagen, jetzt können wir so langsam in die Kapitel starten. Und zwar starten wir mit Kapitel 17, nicht
wahr? So ist es.
Ja. Und ich muss ja sagen, in diesen Kapiteln ist ja gar nicht so mörderviel passiert, ne? Also, außer eine sehr entscheidende Sache. Aber sonst finde ich jetzt irgendwie nicht so richtig viel, ne?
Nee, das stimmt.
Ja. Wir erfahren wieder, dass Margaret sich an Regeln halten kann. Und zwar sehr, sehr gut. Das ist ihr Ding. Das wissen wir ja inzwischen. Und wir erfahren eben auch wieder, dass, was sie denn alles so für Regeln aufgestellt hat, ne?
Mhm.
Denn wir erfahren jetzt nicht nur, es sind nicht nur so Kleinigkeiten gewesen, sondern es sind wirklich einschneidende Dinge. Also mit Geh bloß nicht weg. Wenn du weggehst, dann sag genau Bescheid, wirklich auf den Zeitpunkt genau, wann du wiederkommst, wo du hingehst, was du machst, was du tust. Und ja, red bloß nicht mit anderen Männern, so ungefähr.
Ja, und Margot stellt fest, ja, wie sich rausstellt, sind Männer überall.
Ja, Überraschung.
Ja. Das fand ich super, super spannend hier, ne? Diese ganzen Sachen, die Margaret jetzt verboten werden, das sind so echt typische Verhaltensweisen von so gewalttätigen Ehemännern. Also dieses,
ist das so?
Ja, dieses Überwachende, immer Bescheid geben müssen, wo man gerade ist, ist ein Symptom, was man da ganz oft hat. Und auch diese Geschichte, redet nicht mit anderen Männern, dieses Ultra-Eifersüchtige.
Ja gut, das siehst du wohl auch, dass Helen nicht viele Ängste hatte, zumindest vorher nicht, außer verlassen zu werden, ne?
Richtiger Lappen.
Ja, richtig doll. Richtig krass finde ich auch, dass er ja, also wir haben ja schon erfahren, dass er sie isoliert hat im Endeffekt von Freunden und Bekannten und so weiter. Aber ich finde es so krass, dass sie ja auch schon selber sagt, ja, manche Sachen, da kann man keine Regel für einstellen, weil die so spezifisch sind, das kann man nur aushalten, ne?
Ja.
Und da ist es zum Beispiel auch was wie, wenn sie halt 7-mal Noelle, also die Anrufe von ihrer Schwester, halt ignoriert. Und Hell dann trotzdem wütend wird, einfach nur, weil ihre Schwester existiert. Und sie so, ja, was soll sie dagegen machen? Da kann sie nichts gegen machen, ne? Das muss sie einfach aushalten. Und dann ist es nämlich so, dass das Haus quasi wie ein Stromleiter wird, weil er dann wütend wird und gewalttätig und eben irgendwie halt furchtbar zu ihr ist. Und dann ist die Regel für die Situation eben einfach aus dem Weg gehen und durchhalten, so ungefähr. Und ja, dann ist das Haus voller Chaos. Und das finde ich so krass, ne, dass das so schlimm ist. Und dann sagt sie eben auch noch, dass das halt immer so in so Zyklen kam, dass dann halt so Sachen komplett eskaliert sind, ne? Also, ja, dass das halt immer so schlimm war. Also es gab auch gute Zeiten, aber das kam eigentlich regelmäßig wie ein Uhrwerk. Und am nächsten Morgen kam dann auch immer das Bitten und das Entschuldigen und so. Und auch das kam regelmäßig wie ein Uhrwerk. Also da konnte sie wirklich eine Uhr nachstellen, ne? Also
richtig.
Finde ich heftig, ey.
Na, inklusive der Gewalt, also von der verbalen dann bis zur körperlichen. Das war für sie alles irgendwann nur noch Routine und ein Ablauf, an den sie sich gewöhnt hat.
Ja.
Richtig schlimm.
Aber wieso, das kann man doch aushalten, wenn man auch mal gute Zeiten dazwischen hat. Ne?
Ja, das macht auch alles ja wieder wett.
Wenn man dann auch mal geschafft hat, einen Tag am Strand zu verbringen, ne? Das macht's doch dann ja viel besser, oder?
Wie eine ganz normale Familie.
Ja, natürlich. Aber komischerweise auch nur, wenn Catherine nicht dabei war. Fand ich auch interessant. Das muss ja auch richtig toll für das Kind gewesen sein.
Ja, großartig.
Ey. Ja.
Tja.
Ja, ist auf jeden Fall ziemlich furchtbar wohl mit dem Hell gewesen.
Die wichtigste Regel, was Hell betrifft, ist das Leaving, also verlassen. Tu es nämlich einfach nicht.
Ja, mach einfach
erwähne
nicht.
Erwähne es nicht,
ne?
Denk nicht mal dran.
Ja, genau, weil er Gedanken lesen kann oder was.
Ja, und so weit ist es dann nämlich gekommen. Ne? Du wirst halt so paranoid, dass du selber nicht mehr frei denken kannst dann irgendwann.
Ja, denn da erfahren wir nämlich, dass das quasi Hells einzige Angst ist, dass sie ihn verlassen könnte.
Mhm.
Und ja, aber dann denke ich mir so, ganz ehrlich, wenn ich doch so Angst habe, dass jemand mich verlässt, wenn das so schlimm ist, dann bin ich doch besonders nett zu der Person, oder nicht?
Ich glaube, bei solchen Leuten ist im Kopf so viel falsch, dass das nicht so funktioniert.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Interessant finde ich dann, dass Margaret da eine Parallele sieht, ne, mit dem Haus zu Hell.
Ja.
Weil das Haus anscheinend durch diesen Sog, ne, dieses Zerren an ihr wieder zurückzukehren, ja eigentlich Hell gar nicht so unähnlich ist. Ne? Das
ja
ist da irgendwie das gleiche Verhalten. Und da kann man ja jetzt schon wieder Theorien spinnen, ne? Ob das Haus und die Sachen, die sie da sieht, ob das quasi aus ihrem Unterbewusstsein das quasi wiederherstellt, was sie jetzt nicht mehr hat, diese Regelmäßigkeit. Weil Hell ist ja anscheinend wirklich weg, ne? Sodass sie diese ganzen Regeln nicht mehr hat. Und vielleicht konstruiert sie sich die jetzt selber mit dem Haus und den Dingen,
ja,
die sie da sieht.
Da, ich habe da noch eine Theorie in diesem Kapitel hinzu tatsächlich, aber da würde ich gleich drauf zukommen.
Mhm.
Weil ich das sehr, sehr, ich fand einen Satz so bezeichnend und ich glaube, wenn es jetzt nicht wirklich eine Geistergeschichte ist, dann glaube ich, dass ich weiß, was mit Margaret los ist.
Willst du das gleich erwähnen? Oder
ja, machen wir schon? Gleich. Machen wir
okay.
Gleich. Auf jeden Fall ist es ja so, dass sie sogar teilweise nicht mal einkaufen gegangen ist, weil sie es nicht mal geschafft hat, sich vom Haus zu lösen oder halt von Hell, ne, je nachdem. Also, dass sie merkte, oh Gott, die Schlange im Supermarkt ist viel zu lang. Ah nee, das gebe ich mir nicht. Tschüss, I'm out of here, ne? Ich gehe
ja
mal wieder nach Hause. Und das ist so krass, ne? Also wenn du bedenkst, wie wie heftig sich sie sich einschränkt dabei, ne, und eben auch diese Abhängigkeit ja hat, weil sie einfach so da reingegaslightet wurde, ne? Das ist krass.
Das ist wirklich bitter.
Ja.
Und auch ganz bezeichnend, ne, sie sagt dann, dass sie nicht, also niemals vorhatte, Hell zu verlassen, aber genauso auch das Haus nicht verlassen will, weil sie es da liebt. I loved it there, sagt sie.
Genau.
Und, denn letztendlich, ne, wenn man etwas nicht, also wenn man etwas nicht liebt, inklusive der ganzen Makel und Fehlerchen, die das haben kann, was für eine Liebe wäre das denn dann? Und diese Frage, was für eine Liebe wäre das? Das ist, glaube ich, in unser aller Kopf, wenn wir diese Beschreibung hier lesen, weil, ich wiederhole nochmal, Margaret hat nie wirklich Liebe erfahren und hat durch dieses Gaslighting so ein falsches Bild davon, was Liebe eigentlich ist. Das ist richtig traurig, dass so, also nicht nur das Wissen, dass jemand nicht geliebt wird oder nie geliebt worden ist, das ist ja schon traurig, sondern dass die Person nicht mal eine Vorstellung davon hat, was das ist. Das finde ich ist ganz schlimm irgendwie.
Ja, aber ich finde das auch so krass, weil im Endeffekt diese Liebe, die sie sich da vorstellt, das ist ja Abhängigkeit.
Ja.
Das ist, oder sowas wie Stockholm-Syndrom oder so, ne? Ich weiß, das gibt es nicht, aber, ne, das ist, ich finde das einfach nur krass. Das ist ja so echt so eine Art von Abhängigkeit. Und das ist halt so wild, dass sie das jetzt halt auch auf das Haus so projizieren kann, ne?
Mhm.
Aber da, wie gesagt, ich habe da später noch eine Theorie zu. Ja, wir sind in Kapitel 18, ne?
Genau.
Und es gab jetzt knapp 3 September, als Hell begann, sich zu verändern, ne? Also irgendwie ist da was mit ihm los und er schläft nicht mehr, er geht im Haus auf und ab und reibt sich Augen und Ohren und ist eben total, ja, durcheinander und müde und so weiter. Und Margaret fragt sich, hey, was ist mit dem denn los? Aber naja, gut, ne? Also ist jetzt komisch, aber was wird schon nichts sein, so ungefähr, ne? Und während sie dann eines schönen Nachmittags in ihrem Atelier malt, ne? Da malt sie nämlich dann auch mal eine Wiese mit spielenden Kindern, die fast alle Gliedmaßen haben.
Bei mir steht, die meisten ihrer Gliedmaßen noch intakt.
Ja, genau. Die meisten ihrer Gliedmaßen noch dran.
Hat sie vor, da eine Serie draus zu machen, ein Comic oder was? Und dann im letzten Panel ist dann alles zerfetzt.
Alles ist kaputt.
Vielleicht hat sie ihre Kunst ja verkauft an die umliegenden Kneipen.
Meinst du?
Das wäre so gut.
Naja, auf jeden Fall kommt Hell dann zu ihr und fragt sie nach Master Vale, ne?
Da hätte ich ja, weißt du, als der ankommt und fragt, ne, hier der Mann, den du da gesehen hast, da würde ich ja direkt sagen, so, ich sehe gar keine Männer, ich kenne gar keine Männer, ich rede gar nicht mit dir, verpiss dich.
Du darfst auch gar nicht an andere Männer denken.
Ja, genau, also, hau ab, Hell. Kenn keine Männer, hab nichts gesehen, Ruhe. Geh mal lieber in den Keller und mach die Tür hinter dir zu.
Gut, sie hat ja von dem jetzt schon mal gesprochen, ne?
Ja.
Genau. Aber ich finde das sehr krass, weil er sagt ja nicht zu ihr, dass er ihn gesehen hat oder irgendwas, sondern sie projiziert das ja rein, weil er fragt ja nur danach, wie ist denn der, wie sieht denn der so aus, ne? Und sie sagt, wie das ist, ne? Also sie sagt halt so, ja, er ist besonders groß, ne? Und auch sehr dünn mit den Knochen und dann, oh, also, und dann, ja, hatte der offene Wunden und sie so, ja, am ganzen Körper, total eklig, ne? Und so, also das sind halt auch alles Dinge, die er halt auch von ihr gehört haben könnte, ne? Und er fragt zwar mit den Wunden das eine nach, aber ansonsten ist es quasi fast immer sie, die das sagt. Außer am Ende, dass, wenn er mit ihm redet, ne?
Mhm.
Das fand
Meinst
ich halt
du, dass,
ganz
das
krass.
Das ist irgendwie relevant? Weil ich fand, das macht jetzt schon den Eindruck, dass er auch den Master Vale gesehen hätte.
Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen überinterpretiert ist, aber ich fand es interessant, dass er das eben erfragt und sie ihm die Antworten darauf gibt. Und er halt immer fahriger dabei wird. Und dabei denke ich mir so, entweder hat er wirklich Angst vor dem Typen oder er macht sich richtig doll Sorgen um seine Frau. Weil das kann ja auch sein mit diesem, hallo, was erzählt sie da? Und jetzt hat er Interesse an ihrer Sache geweckt und denkt, oh mein Gott, die ist crazy. Ne, das ist so was ist da los? Ne?
Meinst
also,
du? Könnte sein.
Ja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber
ich glaube nicht.
Ja, komm, der Hell, ne? Obwohl, der ist ja zur Therapie gegangen. Man weiß es nicht, ne?
Tja.
Ja.
Ja, Margarets Reaktion darauf, dass Hell ja anscheinend den Master Vale jetzt sehen kann, ist auch super. Weil sie findet das nämlich erstmal ja wundervoll, weil dann kann ja Hell ihr jetzt helfen, hier die Origin Story von dem Master Vale rauszufinden und danach zu forschen.
Toll.
Das ist ja toll. Und jetzt hat sie hier so wieder ihre Sherlock Holmes und Watson Vibes quasi.
Das stimmt.
Da ist Hell wahrscheinlich nur der Watson, würde ich mal sagen.
Was ich aber auch wieder krass finde, das ist, er sagt ja nicht, der spricht mit mir, sondern er fragt ja, wenn er mit dir spricht, wie hört sich das dann an, ne? So, wie hört sich das an? Hört sich das in deinem Kopf an, als ob er nicht wirklich spricht? Hört sich das an, als ob er eher so in seinen Gedanken wie so eine Zecke sich reingegraben haben, also irgendwie so falsch? Und dann sagt sie, hä, falsch? Und er so, naja, als ob er gar nicht richtig sprechen könnte. Als würde er lachen, zum Beispiel.
Ne? Und das finde ich, ist jetzt doch zum Beispiel ein Argument dafür, dass er es auch gehört hat.
Ja, oder er hat Psychologiebücher gelesen und da wird das so beschrieben. Und er hat
dass die Stimme lacht?
Auch. Zum
das
Beispiel.
Das ist ziemlich spezifisch irgendwie.
Ja gut, weißt du aber ja nicht. Vielleicht ist das ja ein spezifisches Bild für, keine Ahnung, irgendeine Art von Psychose. Und so, und dass er deshalb so explizit nachfragt.
Oh, wenn Hell während der Therapie irgendwie eine Psychologin oder einen Psychologen kennengelernt hat und mit der Person dann über die Frau gesprochen hat. Oha.
Ja, aber am Ende sagt er ja dann doch, dass er ihm gesagt hat, er soll das Haus verlassen. Ne? Also das ist ja dann zumindest schon was. Aber am Anfang dachte ich, der fragt sie nur aus. Hm. Aber nee, scheinbar scheint er es ja wirklich gehört zu haben.
Denn ne, Margaret fragt ihn, was sagt denn Master Vale zu dir?
Ja.
Und Hell antwortet, ne, der will, dass wir das Haus verlassen. Aber Margaret lässt sich das überhaupt nicht sagen. Er sagt so, hey, nö, das ist mein Zuhause hier.
Das stimmt.
We live here now, sagt sie.
Ja, genau. Und er schaut dann nur grimmig in den Garten und man merkt eben, dass er da schon wieder wütend wird, ne?
Mhm.
Und seine Fäuste ballt.
Und die Wut ist wie eine warme Decke für Hell, ne? Etwas Weiches und angenehm nach Heimat duftendes. Und da weißt du jetzt auch, warum er sich so verhält, ne? Weil das Ding ist, worin er sich sicher fühlt und was ihm Geborgenheit gibt.
Ja, aber das ist halt die Frage, ob das wirklich so ist. Das hat sagt ja sie, dass das für ihn so ist. Ne?
Ich könnte mir das für so jemanden wie Hell schon vorstellen.
Ja, aber er sagt dann ja auch, wir müssen etwas tun, Margaret. Und sie sagt, ja, das ist leicht. Wir halten uns einfach an die Regeln. Aber das war nicht das, was Hell meinte.
Nee. Da sind wir schon in Kapitel 19. Das sind ein paar kurze Kapitel hier.
Das stimmt.
Ja, Catherine ist wach, sitzt am Küchentisch.
Fühlt sich echt beschissen.
Und Margaret denkt sich so, oh, jetzt also gerade in der Kombination mit dem Whisky hätte ich ihr vielleicht nur eine Dose Right geben sollen.
Ach, vielleicht wirklich?
Zwei.
Mensch.
Oh, ob das so gesund ist, ich weiß nicht, aber better safe than sorry, ne?
Mhm.
Lieber ein bisschen gründlich sein.
Mhm. Ganz toll.
Ja. Und dann beschreibt Margaret einen Traum, den sie hatte. Ultra creepy.
Schon.
Richtig gruselig.
Ja.
Das müssen wir mal hier genau durchgehen, weil ich finde, oder ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel rauszuziehen ist über Margarets Zustand.
Okay.
Ja, also einmal sieht sie in ihrem Traum, wie der Master Vale über Catherine ist, mit diesem manischen Grinsen und seinen ekligen Gammelzähnen sich so über sie beugt.
Mhm.
Und als Catherine in ihrem Traum dann den Mund aufmacht, um zu schreien, kommen aus dem Mund von Master Vale so ein Strom Fliegen raus, wie wir das schon bei dem Priester hatten.
Genau.
Und das ist doch wieder so ein Horrorfilm-Trope.
Voll.
Das würde voll dafür sprechen, dass Margaret schon wieder Sachen verarbeitet, die sie gesehen hat darüber.
Ja.
Na?
Und die gehen dann in Catherines Mund und sie krächzt dann halt nur und kriegt irgendwie keine Luft, ne? Und kann auch nicht schreien.
Ja.
Und Master Vale krächzt auch und versucht auch anzufangen zu heulen, ne? Also irgendwie scheinen die alle sich gegen anzuheulen, anzujaulen.
Vor allem der Kopf von dem Master Vale, der snappt so richtig einmal in ihre Richtung. So ein richtiger gruseliger Moment.
Ja.
Und auf einmal ist das nicht mehr der Master Vale, sondern der hat auf einmal das Gesicht von ihrem Mann, von Hell.
Ja.
Ne, der sie anguckt und sieht total kaputt aus. Na, und alle sind am Heulen. Ne? Auch Catherine ist am Schreien.
Mhm.
Nicht am Heulen im Sinne von Weinen. Bei mir
steht Heulen. Also aber im Sinne von Jaulen.
Wie ein Hund.
Wie so ein, ja, genau.
Genau.
Und Catherines Kopf ist gespalten wie der von Frederica. Ne?
Ja.
Ja. Ganz
und,
krass.
Das Ganze wird dann aber wieder so geil aufgelöst, weil sie dann sagt, ja, und dann bin ich wach geworden. Und zwar vermutlich für immer.
Ja. Danach will wirklich keiner mehr schlafen.
Das ist wieder so gut. Diese ultra gruselige Szene wird auf einmal so aufgelöst.
Ja.
I jerked into consciousness and was awake, probably forever.
I jerked into consciousness.
Jörg.
Genau. Ja, aber das macht ja auch nichts, ne? Denn sie hat ja auch eher einiges zu erledigen.
Dachte ich so. Ist ja eigentlich nur ein Wegservice vom Haus, ne?
Genau.
Ist eigentlich ganz nett.
Nett, oder? Eigentlich,
kann man nach Hause,
ne? Genau. Wir lernen einen neuen Freund von Angelica kennen, ne? Und zwar Thomas oder Tobias. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, wie der heißt.
Ja, Name von toten Kindern,
ja,
ne?
Ja, Namen sind
Tobias,
Schwamm, ne?
Und das ist auch ein ziemlich dünnes Kerlchen mit dunklen Haaren und einem schmutzigen Gesicht, über das man von oben nach unten Ah nee, genau, ein verheultes Gesicht.
Ja.
Und einer seiner Arme war ziemlich brutal abgerissen worden. Sein übriger Arm, mit dem kann er aber immer noch zeigen. Ja. Zum Beispiel auf die Kellertreppe.
Genau, ne? Toll, so, oder?
Ja,
dass er das noch kann. Übrigens hast du recht, das Gesicht ist schmutzig und durchzogen von Weinlinien. Also
ja,
von
genau,
Tränenlinien.
Von Tränenlinien.
Ja,
richtig.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja, das Blut läuft wieder das Treppenhaus runter, ne? Und sie wischt das gerade weg. Und dann rechnet sie damit, dass diesen Monat eben auch noch weitere Freunde von Angelica auftauchen. Aber die Namen hatte sie völlig vergessen. Ne? Mhm. Also das finde ich auch mal interessant, dass sie anscheinend von so ein paar die Namen jetzt kennt, aber die meisten irgendwie dann doch nicht. Ne? Also es klang alles so, als ob sie eigentlich über alle inzwischen schon was weiß, aber das tut sie gar nicht. Ne?
Ja.
Ja. Und dann wird uns bewusst, dass Catherine ja immer noch mit in der Küche sitzt. Ne? Man vergisst das schon wieder fast nach diesem Traumgeschichte.
Ja, wie Margaret selber das auch vergisst. Ne?
Genau, denn sie hat die ganze Zeit ein und denselben Teller abgewaschen, ohne Spülmittel, und will den dann in den Schrank räumen, weil Catherine sie eben darauf aufmerksam macht, dass sie die ganze Zeit den gleichen Teller abwäscht. Und dann sagt Margaret, nee, tue ich gar nicht, nee, und packt den dann in den Schrank, wo ein Haufen Erde liegt.
Ja, ja, aber darum kümmern sie sich später. Erstmal den Schein wahren.
Mhm.
Tja, dann fragt Catherine nach Aspirin und Margaret sagt, ja, habe ich oben im Badezimmer. Und sie geht hoch.
Mhm.
Tja, und dann, ja, kleines Problem, denn sie will dann schauen, wo die Aspirinpackung, wo die Box hingekommen ist, weil wahrscheinlich Friederike die wohl mal wieder verlegt hat. Und merkt dann nicht, dass sie direkt in Elias reinläuft, der mit seinem Jet-Geräusch, mit seinem Düsentriebwerk-Geräusch, sie anschreit und ihr erstmal in den Arm beißt.
Ja.
Vorher überkommt sie aber diese kalte Schwärze.
Mhm.
Also dieser Moment, wo sie gebissen wird, ist fast wie so eine Ohnmacht. Also da passiert so irgendwas mit Margaret. Und auf einmal hat sie dann die Klauen oder beziehungsweise die Reißzähne von Elias in ihrem Arm, richtig tief drin.
Ja.
Und sie schreit natürlich einmal, Jesus Christ. Himmel, Herrgott.
Ja.
Tja, und das hat natürlich jetzt auch Catherines Aufmerksamkeit.
Natürlich. Ich finde das so krass, wie sie ja beschreibt, so ja, okay, die Aspirin sind nicht im Medizinschrank, das hat Catherine ja gesagt, weil die nachgeguckt hat, ne?
Mhm.
Und dann sagt sie, ah ja, ich glaube, ich habe oben welche, ich gehe mal gucken, ne? Und dann dämmert sie aber so weg, ne? Dann kommt halt das mit dieser schwarzen Leere und sie hofft, dass die Aspirin jetzt nicht beim Warmwasserboiler gelandet sind, ne? Aber die Chance, dass es eben oben noch im Badezimmer ist, ist wahrscheinlich bei 20%, dies, das, ne? Und dann auf einmal kommt halt dieses Düsentriebgeräusch und dann auf einmal bemerkt sie, oh, der hat mir in den Arm gebissen. Oh, das blutet ja richtig doll. Das ist ja unangenehm, ne?
Glaubst du, Margaret verletzt sich selbst, wenn sie merkt, dass sie Sachen vergisst?
Ich glaube nicht, dass sie sich selbst verletzt. Ich glaube, das ist aus Versehen. Ich glaube, dass sie Blackouts hat und in der Zeit oder Sachen verdrängt und in der Zeit irgendwas umräumt. Und ich glaube, dass diese Verletzungen jetzt von den dass die Verletzungen jetzt von den Messern kommen, die sie gleich oben finden.
Pass auf, steile These.
Mhm.
Hal hat Margaret ja auf eine kranke Art und Weise erzogen,
ja,
und hat sie mit Sicherheit auch bestraft, in großen Anführungsstrichen, für jedes kleine Vergehen.
Wahrscheinlich.
Dann ist Hal durch die Therapie, die er gemacht hat, in Margarets Augen schwach geworden. Er hat vielleicht aufgehört, das zu machen.
Ja.
Und Margaret braucht aber diese Regeln so sehr, dass sie jetzt so ein Selbstverletzungsverhalten entwickelt hat. Wenn sie der Meinung ist, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, verletzt sie sich, so
das
wie hier jetzt zum Beispiel.
Kann auch sein.
Weil Hal hätte sie wahrscheinlich dafür misshandelt, wenn sie irgendwie sagt, oh, hier habe ich vergessen. Na, wenn er sie um was gebeten hätte und sie hätte gesagt, habe ich leider nicht gemacht, hätte sie wahrscheinlich eine gekriegt. Und jetzt passiert das so rum und jetzt wird die Regel nicht mehr eingehalten.
Ja.
Und vielleicht ist Margaret dadurch jetzt so kaputt gemacht worden psychisch, dass sie jetzt sowas eben macht.
Ja, das würde sehr zu meiner Theorie passen. Ja.
Oha, okay.
Genau, ja, sie sagt dann eben auch so, scheiße, ne? Weil
ja,
das Blut tropft eben auch auf den Boden und so weiter. Und dann kommt Catherine dazu und fragt, oh nein, was passiert, Mom? Und sie sagen, ja, scheiße. Und dann, oh nein, was ist denn da los, ne? Und dann sagt sie aber auch nur, ja, Catherine, geh weg, ne, lass mich in Ruhe, weil sie eben natürlich nicht will, dass Elias sie vielleicht auch beißt, ne, oder eben näher kommt. Und dann sagt sie auch, ja, es ist gar nicht so schlimm, Catherine, mach dir keine Sorgen, er ist gar nicht so schlimm. Und dann sagt sie, was zum Teufel ist mit deinem Arm passiert, ne? Und dann sagt sie, nichts, ist gar nicht so schlimm. Und sie dämmert halt die ganze Zeit so zwischen Schwärze, also zwischen hier und da quasi so weg, ne? Also sie hat permanent so dieses Gefühl, dass sie der Wirklichkeit entschwindet irgendwie, ne?
Bei mir steht sogar, I was half in the now and half in the then.
Ja.
Also als würde sie eben, als wäre das, womit sie da kämpft, halt das Then, irgendwas aus der Vergangenheit.
Ja, genau.
Das finde ich ist so eine kleine, aber total wichtige Stelle.
Ja, ich habe gleich noch so eine, wo das genau so ist. Also das kommt nämlich gleich, weil sie denkt halt, okay, Elias, also Catherine kann Elias anscheinend nicht sehen, ne?
Das kommt jetzt raus. Ist ja richtig, richtig dramatisch jetzt, ne? Also Catherine schreit richtig hier, holy shit, Mom. Weil sie sieht einfach nur diesen blutenden Arm.
Ja, genau.
Und Catherine kann das überhaupt nicht verstehen erstmal, ne? Von wegen sagt ja hier, ja, du brauchst keine Angst zu haben. Ich wollte nicht, dass du es weißt, aber es ist alles okay.
Mhm.
Ne? Und sie guckt dann Elias an, der halt immer noch dieses Geräusch macht. Und Catherine fragt aber nur, was zur Hölle ist mit deinem Arm passiert?
Ja, und vor allen Dingen sagt sie dann ja auch gleich so, siehst du ihn denn nicht, ne? Weil das ist ja schlimm und siehst du den denn nicht? Und sie sehe ich wen, Mom? Was ist los, ne?
Ja.
Und sie nur, ja, und dann ist ihr Gehirn so richtig vernebelt und das ergab alles gar keinen Sinn. Wie konnte sie ihn denn nicht sehen mit seinen schmerzhaften Reißzähnen und so? Ja, aber Catherine wartet dann eben auch gar nicht und reißt sie eben auch los von Elias. Ja. Und das fand ich hier richtig krass, denn was sie hier beschreibt, fand ich nämlich auch, was du eben schon angemerkt hast, mit was mich betraf, so war ich nur teilweise da, immer noch gefangen in der Schwebe zwischen Elias wütenden Vergangenheit und meiner verwirrenden Gegenwart. Und da dachte ich so, Alter, das ist so bezeichnend, ne? Mit der wütenden Vergangenheit und der verwirrenden Gegenwart, ne?
Ja.
Das ist eben ja genau dieses Zeichen mit, dass sie früher halt diese Muster antrainiert hat, diese Gewalt, diese Wut, dass sie immer ausweichen musste und jetzt ist sie halt alleine und die, wie du schon sagtest, die Muster und die Regeln, die gelten jetzt nicht mehr, weil sie eben Hell nicht mehr hat, der sie misshandelt oder irgendwas und jetzt ist sie total durcheinander und da wollte ich gerne auf meine Theorie nämlich zustande kommen, weil ich glaube nämlich, dass sie eine ganz, ganz schlimme posttraumatische Belastungsstörung hat.
Mhm.
Und sie halluziniert diese Dinge, weil sie eben diese antrainierten Muster, um eben mit diesem gewalttätigen Partner klarzukommen, jetzt auf das Haus projiziert und auf ihr Leben, weil sie andere Sachen braucht, um das zu kompensieren.
Ja, sie muss Regeln befolgen.
Genau, weil sie hat nämlich dadurch irgendwie eine dissoziative Störung entwickelt. Und deswegen halluziniert sie jetzt Dinge und verräumt auch ständig diese Sachen und so weiter. Weil sie halt in ihrem Kopf das alles macht oder sie weiß aber nachher nichts mehr davon.
Stimmt,
sie
das hatten wir ja schon mit dem Möbel umschieben, wo sie immer nur meinte, ich mache das wieder richtig. Es ist ja jetzt falsch. Es ist ja über Nacht falsch geworden.
Ja, und das ist halt dieses, dass irgendwie das so ein Coping-Mechanismus ist, dass sie trotzdem jetzt diese Regeln ja braucht, weil ohne das wäre ja quasi ihr Leben ungeregelt und chaotisch. Und deswegen muss das ja jetzt so sein, weil sie braucht ja das, um klarzukommen, weil das ist ja das, wie das Leben zu sein hat, weil sie da eben so reingegaslightet wurde und so weiter.
Und das ja über ganz lange Zeit hinweg auch, ne?
Ja, genau. Und die ist halt wahrscheinlich schon seit Kindesalter, weil es hieß ja auch, dass sie aus einer schwierigen Familie kam und so weiter. Also das ist ganz, ganz schlimm und die braucht ganz dringend eine Therapie.
Ja, wirklich.
Und das ist wirklich heftig. Also die muss ganz, ganz dringend Hilfe bekommen. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, ne?
Ja, was dazu auch gut passt, finde ich, dass das Ganze jetzt schlimmer wird, wo Catherine da ist. Also man kann ja Catherine sich da als so einen ganz aggressiven Gegenpol vorstellen, weil Catherine arbeitet ja richtig hart dagegen und versucht Margaret ja zu zeigen, wie falsch das ist, also aus ihrer Warte.
Ja, also beziehungsweise sie weiß ja nichts davon, ne?
Und genau, aber Catherine ist im Grunde genommen der Weg in so eine Therapie, ne? Also Catherine würde sich um die Mutter kümmern, würde wahrscheinlich irgendwie Hilfe holen und vielleicht kommt das ja in dem Buch auch noch.
Das wird aber ja Margaret, jetzt auch immer schlimmer, weil Catherine sie ja immer wieder aus diesen gewohnten Mustern rausreißt, weil sie ja sagt, wir gehen jetzt zu den Hotels, wir suchen jetzt das. Oh nein, da ist jemand, der das vielleicht merken könnte, dass da nichts ist.
Catherine zieht sie da immer raus und das Haus ne, beziehungsweise zurück. Ihre Gewohnheit eigentlich zieht sie immer brutaler dahin zurück.
Genau, genau.
Ja.
Das ist nämlich auch genau so ein Symptom dafür, dass sie das hat, weil sie eben durch die Isolation und so weiter, sie kennt das nicht mehr und sie braucht halt immer das wieder zu Hause zu sein, um eben diese geregelten Muster zu haben und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz krasse Sache.
Ja.
Und ich fand das echt, in diesen paar kleinen Sätzen kommt da so viel durch. Also ich meine, ich muss sagen, ich fände es immer noch geiler, wenn es wirklich eine Geisterstory wäre. Aber irgendwie spricht das, glaube ich, schon ziemlich viel dafür, dass das hier... Aber vielleicht ist es eben auch genau das, was die Autorin eben am Anfang schon mal geschrieben hat, mit dass Horrorgeschichten ja eigentlich nur die Wahrheit zeigen sollen oder irgendwie halt nur eine Metapher für die Wahrheit sind, vor der man eigentlich Angst hat.
Ja, das hat Margaret ja schon so selber in den Raum gestellt.
Genau,
ne?
Ja.
Ja. Also ja, das wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich finde auch, es würde ja an dieser Art, das hier zu deuten, überhaupt nichts ändern. Selbst wenn am Ende die Auflösung ist, das sind tatsächlich alles Geister, also unser Verständnis von dem, was mit Margaret da passiert ist und unsere Erklärungen sind ja nach wie vor jetzt nicht ungültig dadurch, wenn du mich fragst. Ich finde, die Message ist da schon ziemlich deutlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Gut. Ja, Margaret schubst dann Catherine tatsächlich auch noch einmal weg, ne, mit so einem lauten Nein, ne, weil sie eben sie aus der Schusslinie quasi holen will. Und Catherine ist da wirklich total, ne, versteht das überhaupt nicht. Sagt so richtig, what the fuck, Mom? Ne, was ist los? Was soll das?
Vor allem, hier ist doch niemand. Du musst mir sagen, was passiert ist. Das ist halt, ne, was ist mit deinem Arm los?
Und dann schaut sie so richtig so an, wie hell Catherine angeschaut haben muss, als er sie mal mit einer Zigarette erwischt hat. Nämlich dieses, hast du dir das selbst angetan, fragt sie dann richtig, richtig ernst.
Und das ist auch eine absolut relevante Frage, die muss man stellen. Ne? Ich meine, sie wird es natürlich nicht zugeben, aber der Verdacht drängt sich ja jetzt hier auf. Ne?
Ja. Also, aber sie sagt halt auch, ne, Mama, ne, I'm not fucking around, sagt sie, aber es ist ja nichts hier, womit du dich hättest schneiden können. Ne? Also nochmal, hast du dir das selber zugefügt? Und sie so, ich würde ja nie.
Mhm.
Und dann bricht sie aber ab und fragt sich, ne, was sollte ich ihr denn sagen?
Ja.
Ne, ja. Und dann fängt sie schon wieder an, das in so eine Metapher zu bringen. Ne? Also sie sagt, hätte ich ihr etwa von Elias, dem Geisterjungen, erzählen sollen? Und wenn man das wieder jetzt wenn man dahinter blickt, was sie eigentlich damit meint, ne, wenn Elias jetzt wirklich nur eine Metapher für ihre ganze, für diese ganze Psychose im Grunde genommen ist, die sie da hat,
ja,
ne, dann ist das für sie wahrscheinlich genauso unvorstellbar. Also für sie ist es das Gleiche Catherine von diesem Geisterjungen was zu beichten oder die Wahrheit, was wirklich mit ihr ist. Und ich glaube, das hast du, wenn du eine psychische Erkrankung hast, ist das wirklich für dich genauso schwer, dich zu öffnen und wirklich eine Therapie mit jemandem anzufangen oder darüber zu reden auch nur.
Ja, das stimmt.
Sie müsste, wenn sie über Elias spricht, muss sie ihr eigenes Problem eingestehen, dass sie das hat.
Ja, und dazu muss ja erstmal die Erkenntnis da sein und vor allen Dingen muss sie ihr dann klar werden, dass sie wahrscheinlich wahnsinnig viel verdrängt und wahrscheinlich weiß sie unterbewusst irgendwie hin und wieder, hat sie ja klare Momente und dann aber auch wiederum nicht. Und ich finde das auch so bezeichnend, dass der Elias eben so ein Turbinengeräusch macht, was ja total oft so ist, wenn du durch Stress und Überforderung so eine Art Tinnitus oder so ein krasses Rauschen oder Fiepen im Ohr kriegst, dass Elias quasi das ist, dass sie quasi so Blackouts kriegt und dann halt alles rauscht und auf einmal ist sie woanders und ist so, ach ja, ach Mensch, Frederika hat schon wieder Sachen umgeräumt, ach ja, ne?
Ja, so wie es da jetzt war, ne? Sie geht die Treppe hoch, will Aspirin suchen und auf einmal kommt dieser Blackout.
Ja,
ne?
Und dann kommt sie halt wieder mit einem blutenden Arm und bildet sich halt ein, dass er sie gebissen hat, aber eigentlich hat sie, und das erfahren wir ja gleich, wir gehen ja hoch, um eben nach Verbandszeug und so zu suchen und sehen, dass das ganze Waschbecken im Bad voller Messer ist.
Wird eigentlich auch gesagt, ob da blutige Messer sind?
Das wird nicht gesagt. Es ist nur, dass das voller Messer ist und sie will dann dahin und will das ja aufräumen und dann sagt Catherine nur, nee, Alter, geh da jetzt weg, geh da nicht hin, ne?
Ja.
Um Himmels Willen, Mom, hör jetzt auf, bleib jetzt hier stehen, ich suche was zum Verbinden, hast du Wasserstoffperoxid, ne? So.
Im Discord wurde angemerkt, dass Wasserstoffperoxid kein Desinfektionsmittel ist für Menschen.
Doch.
Ist es so?
Doch, man kann mal mit Wasserstoffperoxid desinfizieren.
Echt? Ist es gesund?
Naja, es ist jetzt nicht das Gängigste, was wir sonst benutzen, aber das kann man schon benutzen. Also okay. Es gibt halt in verdünnter Form Wasserstoffperoxid, ist das auch ganz oft in so Mundspülungen und so drin, wenn du so Bakterien antibakterielle Spülungen und sowas machst. Also das kann man schon machen.
Ja, und Kathleen sagt auch, ne, also erstmal mache ich das jetzt hier sauber und keine Ahnung, ob das genäht werden muss, aber ich sag dir, wenn es genäht werden muss, dann fahre ich mit dir sofort in die Notaufnahme. Sofort richtig dicker Trigger wieder für Margaret, ne, dann muss sie das Haus verlassen. Ja. Und wer weiß, wo das nächste Krankenhaus ist.
Das ist doch albern, Nee, ja. Braucht man doch gar nicht.
Sie tut das so richtig ab, this is all silly, sagt sie bei mir. So silly wie halt irgendwas, was so kleine Kinder machen. Ja. Also so, ach ja, es ist doch, ach, das ist doch Quatsch.
Ja, das ist doch gar nichts. Nee, ja. Stimmt, ist ja auch nur eine krasse Verletzung.
Ja, und wie du schon sagst, ne, das ist dann, also so muss sich das anfühlen, wenn du dein Kind oder so in einer gefährlichen Situation erlebst, ne, wie Margaret da an den Messern in der Spüle oder im Waschbecken da steht und du einfach nicht sicher bist an Catherines Stelle, ne, hat sie sich selbst verletzt? Was macht sie, wenn ich sie mit den Messern allein lasse? Richtig schlimm. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz dolle Angst irgendwie.
Ja, das ist richtig, richtig krass. Also, das, ja, also man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie das wohl sein muss, wenn du irgendwie in Catherines Haut jetzt steckst, ne, und das eben so miterlebst, ne, da musst du dir ja richtig Sorgen machen.
Ja.
Ja, und dann ist es im Endeffekt so, dass, warte.
Catherine einmal kurz rausgeht und mit einem Tuch wiederkommt und die Messer alle in so ein Bündel packt, um die erstmal in Sicherheit zu bringen.
Ja,
ne, vor
genau.
Margaret.
Stimmt, und dann fragt sie noch, ob es noch mehr Messer gibt in der Küche, damit sie eben alle Messer wegtun kann, damit sie sich eben nicht weiter selbst verletzen kann, was ja. Catherine ja jetzt gerade denkt.
Und dann der nächste dicke Kracher, ne? Unmittelbar so in dem Kontext. Frederica ist auf einmal da, hat eine Lampe dabei.
Mhm.
Ne? Und als Margaret sie als ihre Hilfe anbietet und Margaret sagt, ja, du könntest hier die Wunde sauber machen, sagt Frederica, ja, natürlich, und lässt einfach die Lampe fallen und geht weg.
Mhm.
Das heißt, da liegen jetzt auf einmal zerborstene Scherben rum. Und das hat natürlich unten auch Catherine dann gehört.
Yep.
Also sie versucht, ihre Mutter von so scharfen Sachen wegzubringen.
Ja, und was macht sie denn mehr scharfe Sachen, ne?
Ja, sie zerstört irgendwas, um an Scherben ranzukommen. Also richtig, oh, nee, ich fand das so unangenehm.
Es
ist
halt auch die Frage,
gruselig.
Ob das unterbewusst jetzt, ob sie jetzt irgendwie in Catherine quasi diese Wut von Hell triggern möchte oder so, weil sie sich eben daneben benimmt, so ungefähr.
Oh, meinst du?
Du weißt das nicht. Du weißt
Margaret,
das nicht.
Margaret, please don't.
Naja, auf jeden Fall schnauzt sie dann Frederica an, weil die natürlich nicht hilft und sagt, raus hier jetzt, ne? Und Frederica, oh, ich will doch nur helfen. Ja, und dann zog sie an der Schachtel mit den Mullbinden unter dem Waschbecken hervor und dann sagt sie auch, ja, Mams Tochter kann mich ja nicht sehen. Und dann sagt sie, ja, Frederica, ist egal, versteck dich jetzt bitte, ne? Du sollst sie nicht erschrecken. Und dann kommt Catherine eben rein und sagt, Mom, mit wem sprichst du denn, ne? Und sie, ja, nee, ich spreche mit gar keinem. Und dann sieht sie die Mullbinde und sagt, ah ja, zum Glück haben wir das wenigstens hier, ne? Also,
ja.
Und dann sagt sie aber auch, aber was zum Teufel ist eigentlich in der Küche los, ne? Also, was ist hier los? Teufel, sind deine Socken in der Besteckschublade und wo sind all deine Kochlöffel? Warum räumst du alles um? Was ist denn hier los, ne? Und sie ist dann, also Margaret ist dann nur so, ja, sie schließt halt ihre Augen und denkt nur, oh, aber ich hoffe, dass Frederica wirklich wenigstens die Flüche spürt, die ich ihr gerade entgegenschleudere im Kopf. Ja, und dann will Catherine sie eben verbinden mit den Mullbinden und fragt dann eben nochmal, ob sie irgendwie halt Desinfektionsmittel hat. Und dann sagt Frederica, schüttelt nur oder sagt auf dem Dachboden und Margaret, nee, haben wir nicht.
Ja. Tja.
Ja.
Glaubst du, Frederica hat hier wieder eine Falschinformation oder glaubst du, auf dem Dachboden ist irgendwas, weswegen man da nicht hoch sollte?
Wer weiß. Naja, Catherine dreht dann auf jeden Fall den Wasserhahn voll auf und sagt eben, das wird jetzt wehtun und das tat es.
Mhm. Oh.
Das ist krass, ey. Also es ist, sag ich mal, nicht viel passiert, aber trotzdem ganz, ganz viel mit einer krassen Aussage, ne? Also
ja, ganz, ganz viel Platz jetzt hier für Spekulationen, ne? Dass eben Catherine die Geister nicht sehen kann,
ja.
Die Pranksters.
Ja.
Und ich glaube, dass, also wo wir jetzt gerade eben uns so in unseren Theorien eingeordnet haben, ich glaube, das ist es. Ich glaube, die Geister sind die Regeln, an die Margaret sich halten muss.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, das ist es. Da sind wir irgendwie bei. Also zumindest soll es das sein. Das ist die Message dahinter, denke ich. Unabhängig davon, ob jetzt am Ende das wirklich alles Geister sind. Aber das will uns das Buch, glaube ich, sagen.
Ja.
Dass das mit Leuten passiert, die so viel Misshandlung, Gaslighting erleben. Und wenn dann noch eine psychische Krankheit dazukommt, man weiß ja nicht, ob Margaret schon eine Veranlagung hat. Ne? Sowas kann ja, soweit ich weiß, auch irgendwie genetisch prädestiniert sein bei manchen Leuten.
Ja.
Eieieiei.
Ja, es ist krass, ey. Es ist wirklich krass. Aber was besprechen wir denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge lesen wir die Kapitel 20, 21 und 22. Und bis dahin, liebe Isa, haben wir im Community-Teil was Neues? Irgendwas auf Instagram?
Auf Instagram wurden wir super lieb von Potzblitz erwähnt. Oh. Danke dafür, ihr seid super lieb. Da wurde nämlich gesagt, hier könnt ihr unbedingt mal reinhören bei Let's Po. Die beiden haben das Septemberhaus gestartet und Melli brennt jede Woche für eine neue Folge.
Oh.
Dankeschön, aber same back, ne? Wenn ihr Potzblitz noch nicht kennt, dann hört es euch an. Es ist ein wahnsinnig toller Percy Jackson Podcast und ich liebe Melli und Mele. Die besprechen das ganz toll und ich freue mich auch jede Woche auf eine neue Folge. Also kann ich absolut nur von Herzen zurückgeben. Genau, dann hat uns Fabian wieder eine nette Nachricht geschrieben. Ich werde die jetzt nicht komplett vorlesen, aber er hat uns geschrieben, dass er gerade die Hund von Baskerville-Folgen gehört hat und wir uns nun endgültig in sein Herz gespielt haben. Genau, weil wir unsere Vorliebe für The IT-Crowd geäußert haben und das seine Lieblingsserie ist.
Ja, ist absolut der richtige Zeitpunkt für nochmal eine Empfehlung für The IT-Crowd.
Ja, absolut.
Die Serie ist sowas von witzig.
Ja.
Aber schön, dass wir da einen Nerv treffen.
Ja, das stimmt. Dann wurde unter einer Folge kommentiert, unter unserem, wo wir einmal ein Reel gemacht haben, wurde gesagt, dass ich an Cold Mirror erinnere. Und ich so, vielen Dank, das höre ich nicht das erste Mal.
Tja, wohnt man
Sorry,
schon in der...
wir brauchen hier mehr Content.
Da wohnt man schon in der gleichen Stadt.
Tja, das muss das Norddeutsche sein.
Ja, Bremen macht das mit einem.
Ja.
Ich glaube, Bremen macht manche Leute wirklich ein bisschen bekloppt.
Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Gut.
Ja.
Ja, im Discord herrscht allgemeine Verwirrung angesichts dieser Kapitel, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wir haben ja viele wirklich, die hier mitlesen.
Mhm.
An der Stelle auch nochmal die Einladung an euch da draußen. Guckt mal in die Folgenbeschreibung und kommt auf unseren Discord. Hier ist wirklich eine große Gruppe an Leuten, die das Buch parallel mit uns liest, wie wir uns das vorgestellt haben.
Das ist sehr schön, das freut uns sehr. Ja,
und hier fleißig am Theorienbilden ist.
Mhm.
Und es ist wirklich eine große Unentschlossenheit, genau wie bei uns jetzt gerade. Was ist da eigentlich gerade Phase? Ne? Ist das echt? Sind es Geister? Ist es eine Metapher für eben die psychische Krankheit, die Margaret möglicherweise hat?
Ja.
Na, also hier werden viele, viele, viele Theorien dazu gebildet.
Ja.
Phileas hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt irgendwie noch eine Person von außen kommen müsste, um so richtig zu bestätigen, ob das echt ist mit
Oder
den Geistern.
Nicht.
Na, weil wir haben ja auch immer noch diese Theorie von vor was weiß ich wie vielen Folgen, dass mehrere Charaktere, die wir bisher als lebendig wahrnehmen, auch Geister sind. Ne? Also bei Edie angefangen, bei der bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Aber ich hatte auch einmal überlegt, ob die beiden Polizisten und vielleicht sogar Catherine selber.
Ich glaube, die Polizisten sind echt und Catherine auch. Also ich glaube schon.
Ja.
Das Ding ist halt...
Da hatten wir uns von verabschiedet, weil Catherine Therapie hatte.
Genau. Und was das Krasse finde ich halt jetzt auch, selbst wenn da jetzt noch eine Person zukommen würde, würde uns das überhaupt nicht helfen, weil es ja schon die ganze Zeit heißt, dass die Geister sich erst an die Leute gewöhnen müssen, bevor sie sich zeigen. Das heißt, es bringt nichts. Catherine sieht die ja auch nicht. Ne?
Ja.
Also, und das liegt ja daran, dass sie sich ihr noch nicht zeigen, weil sie sich noch nicht dran gewöhnt haben, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Ne? Also ist natürlich convenient, das so zu sagen. Ne? Also, oder sich das so vorzustellen.
Ist auch convenient, dass Hell ja der einzige ist, an den sich die Geister in Anführungsstrichen gewöhnen konnten. Man könnte
ja
auch sagen, Hell ist der einzige, den Margaret überhaupt da an lebenden Menschen sieht.
Ja.
Also ist Hell natürlich auch der einzige, der so ihren Verfall und ihre Krankheit vielleicht sieht.
Ja.
Und Margaret interpretiert das als, ja, die Geister haben sich an ihn gewöhnt, anstatt einzusehen, dass Hell vielleicht begriffen hat, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt,
entweder,
ne, und sie Hilfe braucht.
Entweder das oder Hell war vielleicht zu dem Zeitpunkt schon weg und sie hat sich Hell eben auch halluziniert, ne?
Mhm.
Und hat sich halt dann langsam mit dem Gedanken angefreundet, dass er jetzt nicht mehr da ist oder so. Also man weiß das nicht, ne?
Tja.
Ist halt alles sehr merkwürdig.
Cecilia fragt noch, warum denn der Master Vale ausgerechnet Margaret angreift und Hell anscheinend nicht versucht anzugreifen.
Naja, aber mit Hell scheint er ja immerhin zu reden, laut den Kapiteln.
Ja, aber mit Margaret ja auch. Sie kann ja auch seine Stimme beschreiben.
Nee, Margaret nicht. Margaret hat gesagt, mit ihr spricht er nicht. Das hat sie gesagt.
Stimmt, ja.
Mit ihr spricht er nicht. Das hat nur mit Hell
alleine gehört. Ja, stimmt.
Ja.
Und dann ist da noch, wie Phileas ja richtig anmerkt, die Sache mit dem schwarzen Loch. Ja. Ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Da können wir uns auch immer noch fragen, ist das einfach nur wieder so ein Horrorfilm-Geistervilla-Trope, was man da einstreut, um noch zusätzlich Verwirrung zu stiften? Also auf jeden Fall ultra spannend.
Stell dir mal vor, dieses schwarze Loch, da ist jetzt die Leiche von Hell, weil der gestorben ist. Vielleicht hat er ja auch einfach nur einen Herzinfarkt gehabt oder irgendwas, ne? Oder hat sich umgebracht oder so. Und in diesem Gästezimmer sitzt der jetzt, vermodert da langsam. Und sie hat einfach nur die Tür zugemacht und zugeschlossen. Und deswegen kommt da jetzt keiner rein. Und sie will halt nicht, weil das ist so, nee, das ist das schwarze Loch. Da ist nichts, ignorieren wir auch.
Das schwarze Loch wächst wahrscheinlich genauso wie der Muff und die Verwesung. Oha.
Stell dir das mal vor.
Aber das müsste man riechen. Das Thema hatten wir im Discord ja auch schon. Die Fliegen bemerken, aber keinen Geruch irgendwie von Tod oder von Verwesung erkennen.
Ja, das stimmt.
Ja, also es bleibt echt spannend. Ich bin nach wie vor super froh, dass wir das Septemberhaus lesen. Das war eine richtig gute Wahl. Es ist ein super spannendes Buch, ein kleines Highlight für mich schon jetzt dieses Jahr.
Ja, danke an Laura vom Fester Verlag für die Empfehlung.
Ja,
und natürlich für das Rezi-Exemplar.
Und das Buch.
Ja.
Tja.
Ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt ausgeht. Aber es ist ein gutes Buch, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt.
Ja. Aber ich finde sowieso, so Geisterhausbücher können wir ruhig mal öfter besprechen. Das finde ich irgendwie immer nice. Ich mag sowas.
Und wie enttäuscht man häufig ist, wenn man irgendwo bei irgendwelchen Streamingdiensten wieder so einen Geisterhausfilm sieht.
Mhm.
Und also ich gucke mir die alle an, egal wie generisch die sind. Ich liebe Geisterhausfilme. Es kann auch dreimal das gleiche sein. Ich finde es trotzdem gut.
True.
Aber Isa ist dann nicht ganz unberechtigterweise manchmal ein bisschen genervt davon, dass es halt immer das Gleiche ist.
Ja.
Aber jetzt hier bei dem Buch hatten wir am Anfang ja auch diesen Gedanken so, ja toll, eine Geisterhausgeschichte, kennt man ja.
Ja, aber es kann ja trotzdem gut sein. Ich mag es halt trotzdem immer wieder und ich gucke es mir auch immer wieder gerne an. Es ist halt nur einfach, das Problem ist, bei sowas jetzt finde ich das spannend, einfach weil ich wissen will, was passiert so. Bei den lustigen Serien wie bei Ghosts finde ich es halt witzig, weil es lustig ist und weil ich halt einfach die Story verfolgen möchte. Wenn ich aber darauf abziele, dass ich einen Geisterfilm sehe, weil ich mich wirklich gruseln möchte, weil ich möchte, dass es richtig gruselig ist und dann ist es nur so halbgar gruselig und eigentlich das gleiche wie jeder Insidious-Film oder Conjuring-Film vorher auch, dann finde ich das halt langweilig. Und dann denke ich halt, ja, es ist doch immer das Gleiche. So. Und deswegen würde ich mir, und deswegen nochmal gerne der Aufruf an alle da draußen, ne, wenn ihr richtig, richtig gruselige Filme habt, empfehlt sie mir gerne.
Ja.
Ja.
Das klingt doch gut.
Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch?
Ja.
Wir hoffen, ihr seid noch nicht durch. Und wir hoffen, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, fleißig mitlest. Und denkt dran, wenn ihr uns kontaktieren wollt, schaut in die Folgenbeschreibung, kommt auf den Discord.
Da ist es sehr nett.
Genau. Es ist sehr nett.
Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
Ciao.
Bye.
Shadows of the night, where whispers crawl. Issa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey, ho, let's mow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. Step inside, leave the light behind. In the gothic halls where secrets unwind. Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye. Bones are raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place. In every word, a chilling trace. Club is open, you see the ways. Enter now, before it's too late. Hey, ho, let's bow. Through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. We'll be right back.
days when nightmares creep, where the living dare not see. With this sun gasher, you kite through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey ho, let's ho through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey ho, let's ho. So grab a book and take a seat. The stories here are dark and sweet. With every tale your fears will grow, but still